Der für heute angegebene Predigttext steht im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 3, und ich lese die Verse 1 bis 9. Paulus schreibt: Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst, der den Tod bringt und der mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht der Dienst, der den Geist gibt, viel mehr Herrlichkeit haben? Denn wenn der Dienst, der zu Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat der Dienst, der zu Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Ein Text aus einem Paulusbrief. Wir hatten jetzt Schlachterübersetzung oder Lutherübersetzung gehört. Manchmal ist es ganz hilfreich, wenn man auch mal eine Hoffnung für alle oder gute Nachricht liest. Paulus hat manchmal so Schachtelsätze, die schwer zu verstehen sind. Man muss es, also ich muss es 2-3 Mal lesen, ich muss darüber nochmal zur Ruhe kommen und nochmal. Und wenn man Korintherbrief auch mal im Ganzen liest, ganz in Ruhe, dann kommt man langsam auch so ein bisschen dahinter, welches Gedankengut der Paulus so hat. Es klingt alles weit weg und fern und theoretisch ist es aber nicht. Es ist im Grunde genau dasselbe in der Gemeinde in Korinth wie auch heute in der Christenheit hier bei uns. Das kann man 1:1 anwenden. Es geht los mit Empfehlungsschreiben. Mir ist eingefallen, Titel, Diplome, gegenseitige Anerkennung. Wir haben ja als Bützower Gemeinde jetzt in den letzten Jahren ja auch eine Historie hinter uns, eine theologische Ausrichtung. Ich musste mich auch mit vielen Dingen mal beschäftigen, wie die theologische Entwicklung auch in Deutschland gewesen ist. Da fallen Namen wie Schleiermacher, Bultmann, wo eine immer weniger konservative Theologie immer weiter aufeinander aufbaut. Dann habe ich mal versucht, dann gab es eine Theologieprofessorin, Ita Linnemann, die ist als Theologieprofessorin dann doch tatsächlich zum Glauben gekommen und hat ihre eigenen Schriften widerrufen und hat das dann ihr Leben damit verbracht, das den Studenten zu erzählen. Ich bin nicht so klug, ich habe das versucht zu lesen, ne? Ich bin nicht so klug, dass ich das alles bis ins Letzte verstehe. Ich kann aber den Grundtenor erkennen. Es gibt einen theoretischen Kopfglauben, der versucht, die Bibel auch zu nutzen, aber stellt sich mit seinem Verstand darüber und beurteilt das, was da steht. Und es gibt den Glauben, der sich dem Wort unterordnet und sich von Gott beurteilen lässt. Und genau dieses Dilemma gab es damals auch schon. Und dann gibt es die unterschiedlichsten Motivationen der Menschen. Warum tun sie das, was sie da tun? Warum steht der da vorne? Papa und ich waren in einem Berufungsausschuss damals, wo es um einen neuen Pastor ging. Und wir haben an einigen Gesprächen teilgenommen, wo junge Männer sich vorgestellt haben. Wenn die ersten Sätze gleich um Urlaub und Bezahlung gehen und ob die Gemeinde auch die Hobbys finanziert. Ich war damals gedanklich noch nicht so weit, aber ich hatte damals schon ein komisches Gefühl. Wenn man die Paulusbriefe liest, dann spürt man, was ihn antreibt. der kann nicht anders. Da geht es nicht um Geld, da geht es nicht darum, dass er irgendwie was darstellen möchte. Der verzichtet auf alle Annehmlichkeiten, er verzichtet auch auf Bezahlung, nur dass das Evangelium gesagt wird. Darum geht es. Das andere, das kommt mir vor wie Pharisäertum. Die Werke, ich lese mal aus Matthäus 23, die Werke, die sie tun, machen sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen die Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gerne oben auf beim Gastmahl und in den Synagogen. Sie haben es gerne, dass sie auf dem Markt gegrüßt werden und von den Leuten Rabbi genannt werden. Es geht also manchmal um menschliches Ansehen. Guten Tag, Herr Pastor, schön, dass ich Sie treffe. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Könnt ihr euch jemanden, der gar kein Auto fahren kann, vorstellen, dass er Fahrschullehrer wird? Ganz schlecht, ne? Oder jemand, der nicht schwimmen kann, wird Schwimmlehrer? Wie kann jemand, der nicht glaubt, Pastor werden? Am Ende des zweiten Kapitels im zweiten Korinther, da hat er die Sache auch thematisch am Wickel. Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit aus Gott redet, so reden wir vor Gott in Christus. Kann man mit Gottes Wort Geschäfte machen? Ja, kann man. Da kann man wunderbar von leben, wenn man das ein bisschen gut kann. Gibt's? Erkennen kann man das im Grunde daran, sie wollen immer irgendwie ein kleines bisschen an dem vorbei, was die Bibel sagt. Und wenn es nur minimal ist. Und leider ist es so, dass es unsere niederen Wünsche, Sehnsüchte und Instinkte anspricht. Man möchte sich vielleicht doch das eine oder andere gestatten. Und wenn dann jemand kommt und er sagt, ja, das ist nicht so schlimm und das war früher, das ist heute nicht mehr so, dann hört man das vielleicht ganz gerne. Ich lese mal noch aus Galater 1 ein paar Verse. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Wenn wir das so hören, dann spüren wir die Ernsthaftigkeit und dass es im Hier und Jetzt passiert. Damals genauso wie heute und es war niemals anders zwischendurch. Wir wissen, dass Paulus von Jesus persönlich zum Apostel berufen wurde und dass das, was er niederschreiben lassen hat, durch den Geist gewirkt ist. Bibel ist Wort Gottes und enthält nicht nur an einigen Stellen Wort Gottes, sondern ist es komplett. Und wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man, wie wichtig dieser Punkt ist, auch für einen selber. Wir haben das auch in den Liedern gesungen. Nur die Sicherheit, dass das Wort Gottes wirklich wahr ist, schafft mir auch Sicherheit. Wenn ich auf mich schaue, könnte ich oft verzweifeln. Wenn ich auf mich schaue, denke ich, wie kann ich jemals gerettet werden? Wir sind jetzt hier am Sonntag, ne? Wir sind gut angezogen, wir sitzen hier alle nett und brav, aber wie ist es denn im Alltag? Wie ist es, wenn wir auf Arbeit sind, wenn wir mit Menschen zusammentreffen, die wir vielleicht nicht so mögen? Ich bin nicht immer nett, das könnt ihr mir glauben. Und oft übermannen mich Dinge, wo ich hinterher sagen muss, wie kannst du das tun? Oder wie ist es mit den Begierden im Herzen? Wie ist es damit? Ist da alles immer sauber und rein? Bei mir nicht. So, zum Thema Empfehlungsschreiben ist Quatsch. Paulus braucht kein Empfehlungsschreiben. Er sagt, ihr seid unser Empfehlungsschreiben. Ihr seid der Brief, den wir mit dem Geist Gottes in eure Herzen geschrieben haben. Geschrieben von wem? Vom Geist Gottes. Durch das klare Evangelium. Wisst ihr, es ist ja nicht nur der Geist Gottes, der in unser Herz schreiben will. Der Böse versucht das ganz genauso. Und er hat wunderbare Werkzeuge dafür. Ich habe jetzt mal bei DWG eine Predigt gehört, die war bestimmt 50, 60 Jahre alt. Zu diesem, da kann man ja Bibeltext sich suchen und dann verschiedene Predigten dazu hören. Also das ist wirklich eine schöne Funktion. Und da hat der Prediger sehr auf dem Fernseher umhergeritten. Internet kannte er ja noch gar nicht und so. Wenn wir uns mal ganz ehrlich prüfen, was gucken wir uns alles an? Was macht das in mir? Weckt das Sehnsüchte? Bewegt mich das irgendwie? Bringt mich das näher zu Gott? Bringt mich das weg von Gott? Wo gebe ich dem Bösen eine Chance, was anderes in mein Herz zu schreiben? Ich meine, wir kennen uns nur ziemlich gut, ne? Ich gebe das auch zu. Ich gucke zu gerne Autoannoncen und solche Sachen. Ich studiere immer die Hundeannoncen bei eBay Kleinanzeigen. Ist das dienlich? Wahrscheinlich nicht. Ein Brief. Wozu schreibt man einen Brief? Damit er gelesen wird. Wer liest diesen Brief? Die Menschen um uns herum. Gerade wir hier in Norddeutschland, in Ost-Norddeutschland. Hier gibt es ganz, ganz viele Menschen, die keine Bibel haben, die auch keine wollen, die immer noch in einem anderen Weltbild gefangen sind. Aber selbst Kirchenzugehörigkeit sagt auch nicht unbedingt etwas aus. Und wenn Sie denn auf jemanden treffen, von dem Sie merken, der ist Christ, der wird besonders aufmerksam gelesen, weil man ja automatisch Fehler sucht, um dem anderen sagen zu können, guck mal, wenn du so bist, ne, so will ich ja gar nicht sein. Du machst das und das und das verkehrt und wenn du das tust, dann brauche ich kein Christ werden, ich bin ja eigentlich viel besser als du. Und schlimm wird's, wenn sie damit recht haben. Und auch das ist eine Sache, die mich ganz genauso trifft. Also ein Brief zu sein, ist nicht unbedingt immer was Schönes. Es hat eine unwahrscheinliche Verantwortung. Es gibt eine Sache, die mich schon lange beschäftigt, für die man selber verantwortlich ist. Das ist Gedankenhygiene. Dass man es wenigstens versucht, aufzupassen, was man in sich hineintut. Man kann seine eigene Stimmung durch Gedanken beeinflussen. Das weiß ich leider auch nur zu gut. Wir müssen tatsächlich auf uns aufpassen. Und da, wo wir merken, dass wir Anfechtungen haben, immer den Weg zu Christus und nicht weg von ihm. Damals in Korinth, da waren es diese Irrlehrer, die das Judentum wieder einführen wollten in die Gemeinde. Die wollten, dass die alten, die mosaischen Gebote wieder eingehalten werden. Im Grunde war es ein Versuch, durch eigene Taten sich eine Gerechtigkeit vor Gott zu schaffen. Und nicht viel anders ist es heute zum Beispiel in der katholischen Kirche. Wir waren ja in Polen im Urlaub und ich muss wirklich sagen, diese katholischen Kirchen, sie sind überwältigend. Das ist ein Prunk, das ist ein Reichtum. Dann ist alles ganz genau geregelt. Jeder hat so seine Funktion und an der Stelle mache ich das, an der Stelle mache ich das. Und dann kommt der Priester und sagt, wenn du das alles gemacht hast, dann ist alles gut. In ganz hartnäckigen Fällen gehst du nochmal zur Beichte und musst 50 Vaterunser beten und alles ist paletti und der Priester sagt, du bist auf dem richtigen Weg. Es ist eine Form von Werkgerechtigkeit. Kann uns das vielleicht in unseren Baptisten, Freikirchenkreisen auch irgendwie treffen? Ich gehe jeden Sonntag zur Gemeinde, ich gebe den Zehnten, ich bemühe mich zur Bibelstunde zu gehen. Das sind aber äußere Formen. ich ziehe mich vernünftig an, ich gehe regelmäßig zum Friseur, ich sehe zu, dass die Fingernägel sauber sind. Ist das alles gut dann? Ich habe zu dem Thema noch eine Predigt von Peter Schild gehört. Der ist nun ganz schön, ja. Da brachte er ein Beispiel. Er wohnt ja in Frankfurt am Main jetzt und die Bürger der Stadt oder viele Bürger der Stadt haben sich über ihren Hauptbahnhof beschwert, dass der so fürchterlich dreckig ist. Da wohnen Leute, die da eigentlich nicht hingehören. Ich will das nicht näher beschreiben, es ist dreckig, wirklich dreckig. Und dann ging es darum, dann hat die Stadt mal Aktion gestartet und es wurde alles sauber gemacht. Es wurde alles abgekärchert, die Graffiti übergestrichen, alles sauber. Es war wieder blitzeblank. Und dann stand die Frage im Raum, wie schaffen wir es jetzt, dass es so bleibt? Gar nicht. Solange das Problem nicht gelöst war, ist das innerhalb von 3 Tagen wieder genauso, wie es vorher gewesen ist. Es braucht eine grundsätzliche Veränderung. Wie kann man das auf den Menschen übertragen? Nützt es etwas, wenn ich Äußerlichkeiten einhalte, wenn ich aufpasse, dass es nach außen gut aussieht? Nützt das etwas? Nein. Wenn da was Verdorbenes drin ist, kommt es früher oder später wieder hervor. Das ist einfach so. Wir brauchen eine andere Grundlage, ein neues Herz. Dann wird in unserem Predigttext ein Vers zitiert: Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Dieser Vers wird sehr gerne missbraucht heutzutage. Da wird dann gesagt, ja, man muss das alles nicht ganz so ernst nehmen und nicht so wortgetreu. Hauptsache, man ist im Geist so mit dabei. Darum geht es überhaupt nicht. Wenn man den Text weiterliest, da geht es um die Gegenüberstellung des mosaischen Gesetzes und dem neuen Bund, Neues Testament durch Jesus Christus. Nur darum geht es. Dazu muss man sich klar machen, wozu das Gesetz gegeben worden ist. Das Gesetz wurde gegeben, damit der Mensch erkennt, dass er es nicht halten kann und dass er vor Gott sündig ist. Jeder Mensch. Es gibt keinen Menschen, der das Gesetz vollkommen gehalten hat, außer Jesus Christus. Ja, wir hörten letztens ein Zitat, da hat ein Prediger gefragt mit den 10 Geboten, ne? Wer hat denn die Gebote alle gehalten? Wer hat nur 1 gehalten? Da war keiner bei. Ich auch nicht. Und selbst dieses Gesetz hatte, weil es von Gott kam, trotzdem eine Herrlichkeit, weil Gott heilig ist, weil er herrlich ist. Mose war auf dem Berg und hat das 2. Mal die steinernen Tafeln empfangen und er kommt wieder runter vom Berg und sein Angesicht leuchtet so, dass die Menschen ihn gar nicht anschauen können, dass sie halten es nicht aus. Und es ist nur ein Abglanz. Ich denke, wir würden es auch nicht aushalten. Heute Morgen haben wir so philosophiert. Wir kennen nun viele Jahre die Bibel, wir beten, aber wenn wir Jesus wirklich treffen, ich denke, wir werden trotzdem überwältigt sein, völlig. Dann hatten wir letzten Sonntag ein Mittagsgespräch, ne? Bei mir zu Hause. Und da hat Micha was erzählt aus dem Alten Testament, 3. Mose 13, da geht es um Aussatz. Aussatz ist ein Zeichen oder ein Synonym für Sünde. Und damals war es so, wenn jemand eine Stelle am Körper hatte, was Aussatz sein könnte, musste er zum Priester und der hat ihn dann in Quarantäne geschickt. Zack. Wenn der aber am ganzen Körper Aussatz hatte, völlig weiß war, wurde er reingesprochen. Das versteht man erst gar nicht, ne? Und denkt, wenn die Krankheit am schlimmsten ist, dann wird er reingesprochen. Habe ich natürlich auch eine Auslegung zugelesen. Wenn wir Römerbrief lesen, Kapitel 3, dann erkennen wir, wir sind Sünder. Durch und durch. Es reicht, ein Gebot zu übertreten und du hast den Stempel, buff, Sünder, durch und durch. Das geht nicht darum, wir müssen uns nicht vergleichen mit anderen. Ich bin ja nicht so schlimm wie Adolf Hitler oder so, darum geht es gar nicht. Einmal einen bösen Gedanken gehabt, bist du ein Sünder. Wenn wir das erkannt haben, dann kann uns Christus reinmachen. Nur dann. wenn wir seinem Wort nicht mehr widerstehen, wenn wir uns nicht besser reden wollen, als wir sind. Wir haben darüber nachgedacht, meine liebe Frau und ich, woher kommt das denn in uns mit der Sünde? Warum? Man fühlt sich immer so, als ob du jetzt ein paar mit dem Hammer kriegst und du denkst ja nicht so gut von dir. Können wir etwas dafür? Eigentlich nicht. Wenn ein Kind geboren wird, kommt aus dem Mutterleib raus und es hat ganz liebe Eltern und die machen nichts falsch, wird dieses Kind irgendwann mal etwas tun, was nicht gut ist? Ja, das wird es, weil es drinsteckt, weil wir durch den Sündenfall in einer sündigen Welt leben und eine sündige Natur haben. Jeder von uns braucht Erlösung. Und Gott selber schafft diesen Ausweg. Und das wird im Alten Testament schon angedeutet, wie mit diesem Aussatz zum Beispiel. Oder im Hesekiel 36 steht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich versuche immer zu begreifen, auch für mich selber, wie kommt man dahin? Muss ich mich jetzt noch ein bisschen mehr anstrengen? Muss ich den Bahnsteig noch ein bisschen mehr schrubben? Muss ich noch einmal mehr zum Friseur gehen? Nein. Wir brauchen eine Grundsanierung von Jesus. Das schaffen wir durch eigene Anstrengung nicht. Und leider versucht man oft, auch ich, eine Fassade aufrechtzuerhalten und merkt dann, ich schaffe es nicht. Und man ist dann unzufrieden mit sich. Und die Lösung kann nur sein, wenn wir merken, dass etwas nicht gut ist. Und das ist eine ganz, ganz schwere Sache. Selbst wenn man ganz alleine mit sich ist, wenn man alleine ohne einen anderen Menschen am Küchentisch sitzt, ganz ehrlich zu beten, das ist eine ganz schwere Sache. Aber das brauchen wir. Das brauchen wir. Was mich ein bisschen tröstet dabei ist, dass Jesus es sowieso weiß, ob ich es sage oder nicht, aber er möchte, dass ich es sage. Absolute Ehrlichkeit und er kennt uns durch und durch, er weiß sogar schon um das, was wir noch falsch machen werden und hat uns trotzdem angenommen. Merkt ihr nur so vom Gefühl her einen Unterschied zu einer modernen Wohlfühlpredigt und dem, was Paulus uns hier sagen will? Es geht um den Kern der Dinge, es geht um Jesus Christus als Person. Hin zu ihm. Es geht nicht darum, dass wir in dieser Welt gut dastehen, dass alle uns nett finden oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Es kann sogar sein, dass man mehr Widerstände erlebt, je tiefer man an Christus herankommt. Auch in christlichen Kreisen. Es wird eine Zeit kommen, da werden sie euch töten und meinen, Gott einen Gefallen zu tun. Heute Morgen haben wir darüber nachgedacht. Ich wusste, dass diese Predigt nicht einfach sein wird und dass jeder ein Stück betroffen sein wird. Wie ist die Herzensreaktion darauf? Was empfinde ich dabei? Ich weiß, dass ich keinen von euch irgendwie überreden kann. Kann ich nicht. Ich kann euch nur bitten, prüft genau anhand der Schrift, was ein richtiges, was ein falsches Evangelium ist. Ich sage jetzt mal, die Menschen, die ein falsches Evangelium bringen, sie laden eine Schuld auf sich, das können sie noch gar nicht absehen. Und es hilft auch niemandem. Die Menschen, die auf sie hören, gehen ja auch in die Irre. Sie werden ja nicht gerettet. Gerettet werden wir nur, wenn wir abgewaschen sind durch das Blut Christi, nichts anderes. Es hilft niemandem, wenn man sich im Hier und Jetzt nett einrichtet und sich gegenseitig versichert, wie toll man ist. Da hilft kein Titel, keine Hochschule, kein Empfehlungsschreiben, nichts. Nur Ehrlichkeit vor Gott, die jeder mit sich selber am Küchentisch oder wo auch immer ausmachen muss. Amen.